Nachtwach-Podcast von SRF 3 und Fernseh SRF 1.
Herzlich willkommen zu Nachtwach. Das Einzige, was wir eigentlich wissen im Leben, ist, wir müssen irgendwann einmal sterben. Aber es ist schon so, dass wir nicht so wahnsinnig gern uns mit dem Tod beschäftigen. Aber wie ist das jetzt, wenn man das muss? Wenn man so quasi mit dem Tod lebt? Das interessiert mich von euch zu erfahren. Und das ist die Telefonnummer 0800 00 22 20. Thema also ist ein Leben mit dem Tod. 0800 00 22 20. Johannes, da ist Barbara. Johannes, hörst du mich?
Jawohl, ja.
Wunderbar. Wie oder wo, nein, vielleicht zuerst wo begegnest du dem Tod, wenn, eben in deinem Leben?
Ja, ich habe im 2006 Diagnosen bekommen, dass ich Prostatakrebs habe, in einem fortgeschrittenen Stadium, nicht mehr heilbar. Und dann habe ich dann gebohrt, ja, wie lange habe ich noch zu leben? Und der Arzt hat mich gefunden, ja, maximal 2 Jahre. Das ist aus der jetzigen Optik zum Glück eine Fehlprognose.
Ja.
Aber irgendwo durch muss ich sagen, es ist wahrscheinlich nicht schlecht gewesen, sogar ein Glücksfall gewesen.
Dass du das gewusst hast, also dass du das erfahren hast?
Ja, also dass ich davon ausgegangen bin, dass ich nur noch 2 Jahre zum Leben habe.
Insofern ein Glücksfall, wegen was?
Ja, das war ein ziemlicher Holzhammer gewesen, natürlich.
Ja.
Und weil es so radikal war, habe ich dann radikal mein Leben umgestellt. Also ich bin von der Pflicht habe ich umgeschalten auf die Kür, auf das Lustprinzip. Ich habe eigentlich fast nur noch das gemacht, was mir Spass gemacht hat. Ich habe mich pensionieren lassen und. Ich habe nur noch mich mit Menschen umgeben, die mir gut tun. Und so habe ich verschiedene Sachen gemacht, die sich jetzt für mich sehr wertvoll herausstellen. Und von dort her ist das sogar noch gut gewesen, dass da das erste Mal wirklich ganz entschieden gekommen ist, maximal 2 Jahre.
Es ist ja auch erstaunlich, oder, dass es so einen Hammerschlag braucht, für das man das Leben verändert. Hast du das im Rückblick manchmal auch gedacht?
Ja, es ist so. Und ich bin vorher wirklich nur der Pflicht verpflichtet gewesen. Und das Umschalten auf die Kür, das wäre mir wahrscheinlich ohne das nicht gelungen. Also, wobei Schicksal ist im Nachhinein ist es ja meistens irgendetwas für etwas gut. Das kommt ja schon vom Wort Schicksal. Ja. Das ist das altdeutsche Wort Schicken, also Schicken und Saal. Das ist ein althochdeutsches Wort Saal, wo im Italienischen noch drin ist, Salute oder Salve oder im Englischen auch, also das Heil. Und das ist eigentlich etwas zum Heil geschickt. Also wenn es einen direkt trifft, dort, wo ich Diagnosen bekommen habe und Prognosen, da ist es ein bisschen mühsam zu herausfinden, was jetzt das als Heil sein soll. Wieso, dass das zum Heil geschickt sein soll, das ist schon fast zynisch.
Jetzt, bevor wir noch schnell dann über Kür reden, nimmt mich natürlich Wunder. Also da sagt der Arzt, ja, wahrscheinlich 2 Jahre. Das heisst also, der Tod wird zum permanenten Begleiter im Leben. Ja. Oder ist das für dich nicht so gewesen? Das Nachdenken darüber, dass das immer da ist.
Also bis zu dem Datum an nicht. Und ab dem Datum war es jeden Tag präsent gewesen.
Und in welcher
Form? Und ist immer noch.
In welcher Form damals?
Ist immer noch. Jetzt ist es in dieser Form da, dass ich einfach jeden Tag sage, es ist ein Geschenk.
Ja.
Und ich zusätzlich bekommen habe. Und ich bin froh, wenn mein Untermieter noch weiterhin schlaft. Der soll weiter schlafen. Er ist immer noch da und ist wie eine Zeitbombe, wo irgendwann einmal losgeht. Wann weiß ich nicht. Aber das macht mir jetzt auch nicht mehr so Bauchweh. Weil der entscheidende Punkt ist eigentlich gewesen, also das erste war 2006 gewesen, die Diagnose. Und in 2007 habe ich dann ein Erlebnis gehabt, wo ich die Angst vor dem Sterben wegbringen.
Verlieren.
Und wo ich dann plötzlich überhaupt keine Angst mehr gehabt habe. Und dadurch ist jetzt für mich der Tod kein Schreckgespenst mehr, sondern es klingt vielleicht ein bisschen dumm, ich freue mich sogar drauf, aber es passiert mir gar nicht. Also,
es sind ganz verschiedene Sachen, die ich nachhaken möchte. Und zwar dort, wo du sagst, jetzt habe ich den Faden verloren, aber die zweite Frage fällt mir wahrscheinlich ein, also dort, wo du dich drauf freust. Wieso? Nein, dann komme ich gleich auf die erste Frage, weil es fällt mir jetzt wieder ein. Was war es für ein Erlebnis, das du mit dem Tod gemacht hast, wo dir Angst genommen hat?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also es war ein musikalisches Erlebnis. Ich war dort kurz vorher noch im Spital gewesen, wegen einer Hustenoperation, wo und das bin noch nicht so richtig zu weh gewesen. Und dann bin ich, aber es war der erste Tag gewesen, wo ich eigentlich mal konnte ausfahren und ein bisschen geniessen. Und dann habe ich durch einen Zufall im Radio vernommen, dass in Schaffhausen, bin von Zürich Richtung Schaffhausen gefahren, das in Schaffhausen ein Konzert von Jugendlichen, Tamburen und Pfeifen. Mhm. Und bei Zufall muss ich noch sagen, für mich hat Zufall, das Wort Zufall hat bestimmt eine ganz besondere Bedeutung. Das ist für mich etwas, das mir zufällt, das mir im Prinzip in den Arm hineinfällt. Und dann ist es an meiner Freiheit zu sagen, ja, mit dem wollte ich jetzt mich nicht befassen. Oder ich sage, oh, das ist etwas Interessantes, auf das wollte ich mich jetzt gerne einlassen. Und für mich ist ein Zufall etwas, wo irgendwie von einer göttlichen Macht gesteuert ist. Mhm. Und eben der Zufall. Und dann bin ich dort dran angelaufen an das Konzert. Und dann hat die Gruppe aus dem Oberwallis, Natwerisch Pfeifer sind das gewesen. Das habe ich bis zu dem Datum gar nicht gewusst, was das gibt und was das ist.
Also jetzt kannst du noch schnell sagen, für all die, die es nicht wissen,
wie
ich zum Beispiel.
Das ist etwas Ähnliches, wie es ähnlich wie Piccolo. Mhm. Aber ein bisschen feiner, es sind Naturflöten, Naturquerflöten eigentlich, kann man sagen. Kurze. Und die werden im Oberwallis wird das gepflegt als Ahnenmusik.
Mhm. Und das Erlebnis, das zu hören, das hat was?
Die haben dort, wo ich gekommen bin, ist gerade ein Stück angezeigt worden von einem Jugendlichen. Das sind Jugendliche gewesen, zwischen 13 und 19. Und da ist angezeigt worden, das Stück Sonnenaufgang nach dunklen Stunden und Fröhlichkeit, die erwacht. Mhm. Und dann habe ich das gehört und dann ist mir das einfach eingefahren. Und ich habe ganz genau gemerkt, irgendwie wie die zuerst ist dunkel und kalt und habe mich an Wallis erinnert, wo ich im Militärdienst war, wo wir damals im Dunkeln aufgestanden sind und nachher richtig Schiessplatz haben müssen auflaufen. Und dann ist es hell geworden. Und in diesen Bergen geht die Sonne irgendwie rassiger auf, habe ich das Gefühl, als da im Unterland. Mhm. Und dann, wenn man dort auf den Schiessplatz aufmarschiert ist, dann ist plötzlich zuerst noch ein Zeit lang hat es einem alles verzogen während der Dämmerung, wie wenn es Feuchtigkeit sich zusammenzüchtet und so und geföstelt. Und dann plötzlich ist die Sonne wuff aufgekommen.
Ja.
Und dann habe ich plötzlich, ist das für mich eingefahren, dass ich bis jetzt den Tod eigentlich ein bisschen falsch angeschaut habe. Ich habe irgendwie den Tag angeschaut, am Morgen, vom Bild her, am Morgen, da kommt man auf die Welt. Und dann den Tag überlebt man. Und dann kommt der Abend, da stirbt man.
Also wegen der Dunkelheit, ja, genau.
Dann ist es dunkel und dann ist es kalt und Ende fertig. Dann ist der Tag durch und aus. Ja. Und jetzt habe ich gemerkt, ja, halt mal, ich muss nur um ein paar Stunden verschieben. Dann merke ich, ja, in dieser Dunkelheit geht der Tag weiter. Nach Mitternacht fängt der neue Tag an und der geht weiter. Mhm. Und dann kommt sehr bald der Sonnenaufgang und die Wärme und die Fröhlichkeit.
Und das wäre dann quasi wieder Übertritt, he?
Das ist dann nachher das, was nachher kommt.
Ja, genau.
Ich kann das nicht.
Ich finde es ein wunderschönes Bild, also dass man es nicht muss mit einer Dunkelheit vergleichen muss, sondern mit einem Sonnenaufgang.
Und ein Gefühl, das genau. Einfach voll eingefahren ist. Und ab dem Moment, und ich könnte mir ein bisschen vorstellen, dass die Situation, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod hatte, dann auch noch ein bisschen geholfen hat, dass ich im 2008 nicht wirklich auf den Friedhof abmarschiert bin.
Ja. Und das Bild, das beeinflusst dich auch bei dem Gedanken, wo du gesagt hast, ich freue mich fast ein bisschen auch auf den Tod.
Ja, das, genau, das Bild, das ist dann warm und schön und hell, ja. und so. Sicher muss ich irgendwie noch durch die Dämmerung durch. Aber es ist das, wo ich sage, wenn es so weit ist, dann freue ich mich drauf.
Jetzt habe ich doch noch gesagt, wir müssten noch über das Kürlaufen reden. Es war zwar so ein schöner Schluss gewesen, den du jetzt gemacht hast, aber trotzdem einfach die Frage für auf die Zukunft ausgerichtet. Du weißt ja nicht, wenn es so weit ist. Es ist irgendwo immer da wieder die Auseinandersetzung mit dem Sterben, mit dem Tod. Was ist das nächste Kürlaufprojekt von dir noch?
Ja, ich kann in dem Sinn, also was ich jetzt einfach ganz gern mache, das ist auch Musik machen, wobei ein bisschen exotische Ring. Ich spiele in einer Stilband und ich bin begeistert, andere Stilbands zuzuhören. Und das gibt mir innerhalb von meinem Tag, gibt mir das sehr viel Kraft und Freude. Und das geniesse ich und dann eben mich mit Menschen umgehen,
die
mir gut
sind,
die mir wichtig sind.
Johannes, danke vielmals, dass du angerufen hast und darüber erzählt hast. Und drück dir einfach den Daumen für noch ganz gute Tage. Und auch
danke
Nacht.
Vielmals.
Alles Gute.
Ja, gute Nacht.
Ciao, Johannes. Tschüss.
Gute Nacht, Barbara.
0800 00 22 20, unsere Telefonnummer. Ihr könnt aber auch auf Facebook gehen. Dort läuft, ich bin auf jeden Fall vorher noch drauf gewesen, bevor ich ins Studio bin, schon ganz einen Haufen. Geht dort mal schauen. Und ihr findet die Seite, ihr könnt auch selber etwas reinschreiben natürlich, ihr findet die Seite unter facebook.com/srfnachtwach. Und jetzt am Telefon ist der René. Das ist Barbara. Sali, René.
Sali, Barbara.
Wo begegnet dir der Tod?
Der Tod begegnet mich in meinem Beruf zum Beispiel. Ich bin Seelsorger, Religionspädagoge und habe natürlich mit dem Tod in diesem Beruf viel zu tun.
In welcher Form? Also als Seelsorger natürlich für all die Leute, die vorbeikommen und ihr Herz ausschütten?
Ja, nicht nur, aber auch solche, die man begleiten tut im Tod zum Beispiel.
Mm-hmm. Wie machst du das? Also wie kann man das? Wie haltet man das aus?
Ja, ist nicht immer ganz einfach. Also ich habe letztes Jahr zwei Onkel von mir im Tod begleitet. Und das braucht schon viel Kraft. Mm-hmm. Aber die Kraft, die komme ich über und macht das auch, ja.
Kannst du es konkret einfach mal so ein bisschen erzählen, was also beim einen Onkel, wir können einfach ein Beispiel nehmen,
ja.
Wie du dazu gekommen bist, was du mit ihm genau dann, also was du als Seelsorger auch und als Mensch und als eben als, was ist man da, Neffen, oder? Was
ja,
als Neffen,
genau.
Was man als Neffen mit dem Mensch, mit dem Onkel dann redet und was man vielleicht, wie man sich verabschiedet.
Ich muss noch zusagen, er hat in Deutschland gewohnt, also nicht nur in der Schweiz. Ich hatte dann noch eine Reise gehabt, von rund gut 2,5 Stunden. Und ich habe auf mich genommen. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich zu ihm übergekommen bin, dass er eine Freude gehabt hat.
Mhm.
Er hat sonst niemanden wollen gesehen.
Mhm.
Und mich hätte doch wollen gesehen, ich habe ihm dann auch noch Kommunion gebracht, habe mit ihm auch gebetet. Mhm. Er ist jemand der nicht so loslassen konnte. Es ist noch ganz schwierig bei jemandem, wenn jemand im Sterben liegt, der vielleicht noch etwas hat, das er nicht ganz loslassen kann. Das ist ja schwierig.
Hast du herausgefunden, was es ist, wieso dass er nicht hat loslassen konnte? Hast du ihm irgendwie so den inneren Frieden geben?
Jawohl, genau. Ich habe gemerkt, er konnte nicht loslassen, wegen seiner Frau.
Mhm.
Dass sie noch alleine ist.
Ja.
Dass sie alleine im Haus ist und alles muss alleine machen. Das war für ihn ganz, ganz, ganz schwierig gewesen. Und ich konnte mit ihm dann wirklich auch ganz offen schwätzen und beten und habe ihn auch gebeten, dass er ich kann loslassen, ich auch Gott darum bittet, ihm zu helfen, zu loslassen, dass er gehen kann. Ich habe mehrere Psyche gemacht bei ihm. Es ist relativ lang gegangen, bis er wirklich gehen konnte. Und es war ganz interessant gewesen, an dem Tag, also in der Nacht, als er gestorben ist, an dem Tag hatte ich noch ziemlich viel Arbeit gehabt. Und ich wusste, ich muss nach Deutschland. Ich wollte ihm die Heilige Kommunion geben. Das war sein Wunsch.
Mhm.
Ich bin übergefahren zu Abend. Ich habe mir die Zeit genommen. Er war noch ansprechbar gewesen. Ich konnte ihm die Kommunion geben. Und fertig war es. Er war nicht mehr ansprechbar gewesen. Also, ich habe mit ihm dann...
Ja.
Ich habe mit ihm dann auch gebetet und habe dann zu meiner Tante gesagt, ich muss mit allem rechnen die Nacht. Ich glaube kaum, dass er am Morgen noch wird leben. Und Punkt 5 am Morgen komme ich das Telefon über, er ist gestorben.
Und
das ist noch ganz eindrücklich.
Ja, das glaube ich. Und weißt du, wie er dann gestorben ist? Also er hätte wirklich loslassen und gehen.
Er konnte loslassen und gehen, er konnte einschlafen im Beisein von seinem Sohn und von seiner Frau. Ja.
Was sind denn das für Erlebnisse für dich? Also ich denke, es ist etwas sehr Bereicherndes, wenn man darf als Sterbebegleiter dabei sein.
Das ist sehr, sehr bereichernd. Und für mich gehört der Tod zum Leben. Auch durch meinen Beruf. Jeder muss gehen. Jeder wird sterben. Auch ich werde sterben. Auch du wirst sterben.
Was?
Und jedes Mal komme ich wieder etwas Schönes zurück über von diesen Leuten.
Was?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe schon einen Mann begleitet in den Tod. Der hat mir die Hand gegeben. Also, der ist gestorben, indem er mich gehört hat. Er hat niemand gehabt. Es war ganz alleine. Und er hat nicht alleine sterben. Und für mich war es klar, ich bleibe bei ihm, bis er dann wirklich dann konnte ich sterben und hat fest meine Hand gehabt. Und das ist ein Geschenk, das man bekommt. Das vergisst man nie. Ja.
Und nimmt dir die Arbeit, die du machst, Sterbebegleitung, Seelsorge, nimmt dir die auch irgendwo die eigene, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber so das Tabuthema Tod und Sterben, nimmt dir das etwas davon weg?
Also, als ich noch nicht in diesem Beruf war, ist der Tod für mich etwas ganz, ganz Schlimmes gewesen. Also, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich einmal sterbe. Ich habe immer gedacht, wenn ich sterbe, dann bin ich weg. Für immer. Für immer. Und als ich dann die Ausbildung gemacht habe, habe ich mir sagen, es ist gar nicht so. Es ist gar nicht so. Also der Tod ist gar nicht so etwas Schlimmes. Natürlich, wenn jemand als Jungs muss sterben, aber das kommt auch nicht dazu.
Ja.
Also wenn irgendjemand ein junger Bursch oder ein junges Mädchen durch einen Unfall aus dem Leben gerissen wird, das ist natürlich tragisch. Dann fragt man sich auch, warum? Also wie können wir denn,
ja, klar.
Warum?
Fragt man auch, warum, Gott, hast du das überhaupt zulassen, wenn man jetzt gläubig wäre, oder? Also ich denke
ganz
auch,
genau.
Die Form vom Sterben, die Form vom,
genau,
Tod machen, hat einen grossen Einfluss.
Das macht einen grossen Einfluss. Aber wenn man jemanden, der krank ist und man kann wirklich Abschied nehmen von jemandem, dann ist das wieder ganz etwas anderes. Also es ist ganz unterschiedlich. Jeder
Rönn, ich will einfach noch zum Schluss wissen von dir, wenn du dir könntest wünschen, wie du könntest sterben oder wie du könntest irgendwo in den Tod gehen, wie sieht es aus? Wie willst du sterben?
Ich möchte sterben gesund und tot.
Also ganz einen schnellen Tod. Das heisst aber auch keine Verabschiedungen?
Nein. Ja.
Das ist aber schlimm, oder? Für all die, die zurückbleiben.
Ja, ich sage mir, der Herrgott soll mich so holen, wie er will. Wenn die Zeit für mich abgelaufen ist, soll er mich holen.
Ja.
Aber ich will nicht irgendwie an einer Maschine angehängt sein und noch lange irgendwie ein künstliches Leben zu erhalten. Ich würde gerne gesund sein und einlassen. Und
Bobby, ja. René, danke vielmals, dass du erzählt hast, und dir auch alles Gute.
Danke vielmals, Barbara.
Ciao, René.
Dir auch alles Gute.
Merci. Ciao, René. Tschüss.
Danke.
Jetzt ist Diana am Telefon. Das ist Barbara. Sali, Diana.
Hoi, Barbara. Das ist Diana.
Diana, auf welche Art begleitet dich der Tod im Leben?
Ich bin jetzt 32 und habe im Alter von 25 4 Bekannte verloren, 2 durch Selbstmord und 2 durch schwere Unfälle. Und bei denen 2, die freiwillig aus dem Leben geschieden sind, habe ich es eigentlich mit 25 immer als, ja, sehr feige angeschaut. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum dass sie den Weg gegangen sind. Und muss dazu aber sagen, bin dann später selber an einer schweren Depression erkrankt. Und bin dann eigentlich selber in die Schiene hineingerutscht, wo ich zu dem Punkt gekommen bin, trotz Beziehung und eigentlich einem guten Umfeld aus dem Leben zu scheiden.
Ja.
Also ich habe mich gefragt, zu dieser Zeit, auf welchen Weg soll ich es machen, wo soll ich es machen, wen soll ich es machen. Und habe mich eigentlich erst dann mit der Thematik Tod befasst. Also ich habe eigentlich keinen anderen Ausweg mehr gesehen in dem Moment.
Und hast du in dem Moment an die Freundinnen, Kolleginnen gedacht, die das eben gemacht haben, wo du als etwas Gewalttätiges empfunden hast? Oder ist das dann fern? Also denkt man dann gar nicht mehr an das, was man dann da damit sich oder auch anderen antut, oder vor allem auch anderen antut?
Also ich muss sagen, ich habe sehr viel an meine 2 Kollegen gedacht, die sich das Leben genommen haben. Ich habe es eigentlich von einer ganz anderen Art oder Perspektive angeschaut. Ich habe es plötzlich eben selber nicht mehr als sehr feig empfunden, sondern einfach schlicht und einfach als eine Extremsituation, und habe irgendwo dann auch verstanden, warum, warum dass sie den Weg gewählt haben. Sie haben keine andere Möglichkeit gesehen. Und ich hatte aber das Glück gehabt, dass ich einen sehr guten Partner an meiner Seite hatte, der gemerkt hat, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ich habe auch offen gesagt, meinem Partner, dann, dass ich lieber will sterben, dass ich eigentlich keine Zukunft sehe oder halt einfach nicht mehr glücklich bin. Bin ja auch nicht gewesen. Ich habe kein Glück mehr empfunden. Eigentlich ist die Sehnsucht nach dem Tod viel grösser gewesen.
Ich mache noch schnell eine Klammer auf, weil du vorher gesagt hast, ich habe mich jetzt erstmal wirklich mit dem eigenen Tod, mit dem eigenen Sterben auseinandergesetzt. Was war denn die Vorstellung gewesen, wenn man eben so suizidale Gedanken hat, was das dann ändert daran? Also klar, der Tod, aber das ist der Ausweg
der Lösung. Es ist schlicht und einfach hat man das Gefühl, es ist eine Erlösung vom Ganzen, was einen bedrückt. Man ist erlöst von dem, nicht mehr können richtig schlafen, nicht richtig Appetit haben, sich durch den Tag durchzuschleppen, der ganzen Welt im Prinzip etwas fortspielen. Also das war alles ein Kampf gewesen, nur ein Kampf.
Und wie lange hat der Kampf dann gedauert? Also das heisst ja eben auch, der Tod oder das Sterben ist dann einfach ist ein Begleiter, eine Begleiterin von dir. Wie lange ist das denn gegangen?
Also ich bin dann aufgrund eigentlich vom Pushen von meinem Partner zu meinem Arzt, der die Diagnose gestellt hat.
Ja.
Und hat es dann eigentlich auch relativ schnell in Betracht gezogen, mich medikamentös zu behandeln.
Mhm.
Weil er mich natürlich schon sehr lange kennt hat, eigentlich von Kind auf schon. Und sehr schnell gemerkt hat, es ist akut.
Mhm.
Und allem in allem hatte ich aber 2 Jahre, bis ich aus dieser Depression rausgekommen bin. Also die suizidalen Gedanken, die haben mich eigentlich gut fast ein Jahr begleitet.
Wie ist das, wenn man am Morgen aufwacht wieder? Ins Leben aufwacht, denkt man, nein, dann, wenn es eben nicht vorbei ist, denkt man dann da permanent daran, jetzt will ich gehen, ich sehe keinen anderen, also denkt man da an den Tod?
Eigentlich ist jeder Morgen, wenn man verwacht, ist ein Anschiss, muss es jetzt so ausdrücken, es schießt einen total an, es steht wieder ein Tag vor der Tür, man muss arbeiten, im Prinzip ist alles negativ und es ist nicht alles schwarz, sondern dunkelschwarz.
Mhm.
Also man hat absolut keine Motivation für gar nichts und jedes bisschen ist eigentlich zu viel. Und eigentlich will man nur sich endlich erlösen.
Eben, also ich meine, es gibt ja sehr viele depressive Menschen, die jetzt vielleicht nicht einfach jeden Tag suizidale Gedanken haben. Das ist ja wie noch, das kommt ja wie noch dazu und das betrifft dann auch unser Thema, also den Tod im Leben oder das Leben mit dem Tod. Das nimmt mich so noch ein bisschen Wunder, also dass der begleitende Gedanken immer wieder wollen, aus dem Leben zu gehen.
Also die Gedanken, die sind natürlich täglich da gewesen. Okay. Die sind beim Einschlafen da gewesen, die sind, wenn ich aufgewacht bin, wieder da gewesen.
Mm-hmm.
Die haben sich eigentlich nonstop im Tag, immer wieder, ist es um das gegangen.
Ist das nicht wahnsinnig schwierig, das alles dann auszuhalten? Also dass da einerseits eben der Gedanken ist und andererseits hast du es ja nicht gemacht, oder?
Ja, es ist sehr erdrückend einerseits, kann ich so im Nachhinein sagen. Sehr anstrengend, also es kostet sehr, sehr viel Energie auch, was man in dem Moment eigentlich nicht so wirklich merkt. Und der Gedanke eigentlich, kommt dann gleich auch noch danach, auf welche Art willst du aus dem Leben scheiden? Eigentlich hat mich da am meisten Kraft gekostet.
Also es nicht wissen, wie du das jetzt solltest machen oder willst machen.
Genau, weil ich eigentlich immer noch den nächsten Schritt mir eigentlich schon vorgestellt habe, wenn das nicht funktioniert, so wie ich es will, dann lande ich vielleicht in einer psychiatrischen Klinik und da will ich auf keinen Fall.
Weil du willst ja nicht leben, oder? Also du willst ja eigentlich in den Tod gehen. Jetzt ist das ja, wenn ich mich, gerade 2 Jahre her. Oder 2 Jahre lang bist du in dieser tiefen Depression gewesen.
Genau. Das ist 2 Jahre gegangen.
Wenn du jetzt irgendwie so zurückdenkst, wenn du das alles jetzt wieder erzählst, was denkst du über dich und diese ewige Zeit?
Also ich muss sagen, ich habe mich auf eine ganz andere Art noch kennengelernt. Ich habe mich vorher nicht so kennt. Ich war eigentlich immer sehr ein positiv eingestellter Mensch gewesen. Habe sehr strukturiert eigentlich auch gelebt und Strukturen gehabt und es ist wirklich eigentlich schleichend gekommen. Ich habe es am Anfang selber nicht gemerkt und ich bin froh, dass ich heute gesund bin, die Depressionen nicht mehr habe, würde Zeichen erkennen. Also ich bin im Prinzip ein total anderer Mensch gewesen. Ich kenne mich gar nicht so.
Kennst du dich so, wie du jetzt bist, wie du als Kind warst? Also bist du ein glückliches Kind gewesen? Das wollte ich eben dort auch fragen, bei dem Arzt, oder, der dich so gut gekannt hat. Ist der verschrocken, weil du vielleicht einmal ein glückliches Kind gewesen bist und jetzt hat er völlig eine andere Frau vor sich?
Ich bin an und für sich, hatte ich eine gute Kindheit, eine schöne Kindheit, bin zwar so in der Mittelstufe eher ein introvertiertes Kind gewesen, und habe dann aber durch meinen Sport und auch durch meinen Freundeskreis bin ich eigentlich eher extrovertiert auch geworden. Also ich habe mich vorher noch nicht gewehrt, gerade als Kind.
Ja.
Das ist in der Oberstufe gekommen. Also von dem her, ja, die Kindheit hat man hier auch angeschaut. Jetzt gerade beim Psychiater, der mich dann eineinhalb Jahre begleitet hat. Von dort her hat man eigentlich nicht wirklich können sagen, okay, da ist jetzt vielleicht etwas nicht so in den Bahnen verlaufen, wie man es gewünscht hätte. Es ist irgendwo wirklich einfach so schleichend gekommen. Einfach mein Leben ist nicht so verlaufen, wie es für mich gut war. Ich habe Leute um mich herum, die mich ausgesagt haben. Ich habe einen Arbeitgeber, der es mir nicht mehr gefallen hat. Ich habe eine Stelle gesucht. Also irgendwie ist dort alles zusammengekommen. Und das ist dann so ein schleichender Prozess.
Ja, alles zu viel gewesen und dann in das Loch hinein. Eben, aber jetzt im Moment, also das weiss man noch nie, oder? Also ob dann da nicht wieder mal irgendetwas kommt. Das kann gesunde Treffen, es kann solche Treffen, die es schon mal gehabt haben, die das schon mal erlebt haben. Aber du sagst, ich kann das jetzt irgendwie, ich bin achtsam und ich kann Zeichen erkennen.
Genau, ja. Also ich rede auch in meinem Freundeskreis offen über das. Es ist ja trotz allem eigentlich nur ein grosses Tabuthema.
Jawohl.
Habe ich immer wieder erfahren. Es gibt sehr viele Leute, die aus dem Leben scheiden. Ich bin froh, habe ich es nicht gemacht. Ich bin froh, habe ich ein Umfeld gehabt, wo mich davon abgehebt hat. Ich bin froh heute wirklich, dass ich es nicht gemacht habe. Trotzdem begleitet einen natürlich den Gedankentod immer wieder, wenn man so eine extreme Zeit erlebt hat. Also.
Und wie ist es jetzt? Also jetzt, wo es dir besser geht, wo du glücklicher bist oder glücklich sogar bist. Was spielt jetzt der Tod in deinem Leben für eine Rolle?
Ich sage mir heute, ich habe mir vorher mit 25 gar keine Gedanken gemacht und heute mit 32 sage ich, es gehört zum Leben. Irgendwann werden wir alle sterben, man sollte sich Gedanken über den Tod machen. Wie das der Tod wird kommen, das wissen wir nicht. Ich sage aber, es gehört zu unserem Leben. Und ich hoffe, ich werde dann, wenn meine Tage gezählt sind, normal aus dem Leben scheiden und nicht, weil ich es entschieden habe. Also. Weil, ich bin heute wirklich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Ich finde, weißt, am Anfang, als ich dich jetzt gerade gehört habe, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du die Geschichte erzählst, weil du bist also total so munter, bist du in das Telefongespräch gestiegen. Also so hast du so etwas Erfrischendes, Munteres. Jetzt danke ich dir auch, dass du darüber erzählt hast.
Danke dir, Barbara.
Und eine gute Nacht. Merci.
Ja, merci.
Ciao, Diana. Tschüss.
Ciao.
Ich sage nochmal die Telefonnummer 0800 00 22 20. Unser Thema ist Leben mit dem Tod. Was mich vielleicht in dieser Sendung auch noch würde interessieren, ist zum Beispiel, wie geht man oder wie überlebt man den Verlust vom eigenen Kind? Leben mit dem Tod. Oder wie ist es, wenn ein Kind geboren wird und irgendwo ganz schwere Krankheit hat und man weiß einfach, irgendwann wird das Kind sterben und man muss mit dem einfach leben. 0800 00 22 20. Jetzt am Telefon Tobias, das ist Barbara.
Ja, Barbara, hallo, Tobias hier.
Tobias. Ja. Wo begegnet dir der Tod?
Es ist einfach so, ich bin jetzt 25 und ja, ich habe früher Fotomodel gemacht und ja, hatte einen schweren Unfall und hatte eine Bluttransfusion in Deutschland und ja, mir wurde HIV infiziert.
Das ist gerade ganz ein Haufen zusammengekommen. Also da gibt es irgendwie ein glückliches Leben vorher und dann ist der Bruch gekommen.
Ja, ich war nur noch am Ende. Ich habe mich von der ganzen Welt ausgeschlossen. Ich habe mich jetzt auf 55 runtergehungert. Ich habe mich von der ganzen Welt abgeschlossen, einfach von der Familie, alles.
Und wann genau ist das? Also, wenn du sagst jetzt, also, das ist im Moment so.
Ja, 2011 hat man mir dann gesagt, ich bin HIV. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und ich habe mich dann einfach nur noch runtergehungert. Ich habe mich von der ganzen Welt ausgeschlossen.
Also zurückgezogen?
Ja. Ich habe die Arbeit gekündigt, ich habe nichts mehr gemacht. Ich lag den ganzen Tag nur noch im Bett. Weil ich weiß, irgendwann sterbe ich und wie gesagt, mir fällt es schwer und ich will nicht sterben, ich will es nicht.
Ja, jetzt sag mal, also HIV-positiv heisst ja noch nicht, oder? Das muss ausbrechen. Dass die Krankheit muss ausbrechen.
Zurzeit ist es stabil. Ich kriege ja schon immer Untersuchungen und nur ich habe mich irgendwo damit abgefunden. Ich habe die Krankheit und ich habe keine Kraft. Ich kann es irgendwo zurzeit nicht mehr. Mhm. Es ist einfach der ganze Stress.
Mhm. Wo bist denn du jetzt gerade?
Ich bin zu Hause. Ja. Aus Vorarlberg.
Ja.
Ja, was es ist einfach. Ja?
Ja, nein, es ist einfach. Ich lasse dich weiterreden.
Ja, es ist für mich einfach schwer.
Mhm. Was heisst das, wenn man sich so zurückzieht? Gibt es denn da nicht Leute, die vorbeikommen und sagen, hey, Tobias, jetzt raus aus dem Haus. Also jetzt müssen wir mit dir etwas unternehmen. Jetzt
ich habe es mir nicht mal getraut, meine Mutter zu sagen, niemanden.
Wieso denn nicht?
Weil ich einfach Schiss habe, wie meine Mutter reagiert. Sie hat ja Angst, immer wenn ich irgendwo weggehe oder so, sie hat schon Angst, dass ich weggehe.
Aber wäre es nicht wichtig, du würdest das ihr sagen?
Klar wäre es wichtig, aber es ist für mich schwer. Mhm. Sie merkt, dass es mir nicht gut geht, sie merkt es.
Wann hast du denn sie das letzte Mal gesehen?
Ach, das ist schon lange her, 3-4 Wochen.
Und du hast aber gesagt, ich habe einen abgemagert auf 55 Kilo. Das heisst, also, wo sie dich gesehen hat, hat sie ja müssen sagen, hey, was ist denn mit dir los?
Ich habe einfach gesagt, ich habe zurzeit keinen Hunger und ich kann einfach zurzeit nicht mehr. Ich bin einfach nervlicher am Ende.
Hast denn du keine Hilfe?
Ich habe mich mal mit Freunden getroffen, aber denen ist es nicht aufgefallen, weil ich habe einen dicken Pullover angehabt, weil ich einfach, ich schäme mich, ich fühle mich einfach bescheuert mit der Krankheit. Ich fühle mich einfach kraftlos, machtlos.
Jetzt musst du dich ja, also, weil das ist ja auch unser Thema, jetzt musst du dich, sagst du, mit dem Tod auseinandersetzen. Und du hast gesagt, das ist nur beschissen. Hast du früher auch schon mal über den Tod nachgedacht? Oder ist das gar nie ein Thema gewesen?
Ich habe schon nachgedacht, ja. Wo mein Vater gestorben ist, ich habe nachgedacht.
Und was ist dir dort alles in den Sinn gekommen? Über zum
mir
Tod?
Mir ist in den Sinn gekommen, ich sehe ihn nie wieder. Mhm. Und so stelle ich mir das vor, wenn ich irgendwann sterbe, meine Mutter sieht mich nie wieder. Mhm. Und sie weiß nicht, wie es mir geht.
Ja. Aber jetzt machst du ja fast ein bisschen etwas Ähnliches. Also wenn du ihr quasi verweigerst, dich zu sehen, ist es ja auch irgendetwas mit Verlust, oder, was sie hat.
Ja, nur es ist einfach, ich traue es mich nicht. Ich kann zurzeit auch nicht mehr nervlich. Ich habe gesagt, ich will nur noch in meiner Welt zurzeit leben. Ich traue mich nirgendwo mehr hin.
Und wie sieht die Welt denn aus?
Es ist einfach, die Leute gucken und ich fühle mich dann irgendwie, als wenn die was wüssten, wirklich so fühle ich mich.
Aber du gehst gar nicht mehr raus, aus deiner Wohnung?
Ich gehe selten raus, wenn ich jetzt wirklich nur schnell einkaufen muss oder so.
Mhm.
Ich hätte wirklich auf meine Kollegen hören müssen und hätte sagen müssen, nee, ich sag dem Fototermin ab. Mhm. Ich habe es nicht gemacht.
Mhm. Also der ganze Job als Model ist jetzt irgendwie auch weg, oder?
Ich habe mich einfach nie wieder bei der Agentur gemeldet. Ich habe mich einfach.
Von was lebst du?
Bei keinem mehr gemeldet.
Von was lebst du denn?
Ja, ich habe jetzt nebenbei einen Job. Ich arbeite in der Trafik.
Mhm.
Das ist das Einzige, was ich mache, damit ich Geld habe.
Also aber da musst du auch rausgehen, oder? Und mit den Leuten schwätzen.
Ja, die Trafik ist von mir nur 5 Minuten.
Ja. Danach kannst du wieder verschwinden. So. Mhm.
Ja.
Also das, was du ja jetzt lebst, ist ja eigentlich auch nicht einfach lebenswert, oder?
Nein, das ist es nicht. Aber mir bleibt zurzeit einfach, ich fühle mich zurzeit einfach unwohl. Wenn ich mich zurückziehe, fühle ich mich wohl. Weil dann weiß ich einfach, ich habe mich und ich schaffe das.
Und wie alt hast du gesagt, bist du 25?
25, ja.
25. Wenn du dich an früher erinnerst, was ist denn das für ein Mann gewesen? Also, was würdest du sagen, was ist der Tobias für ein Mensch gewesen vorher? Vor dieser Bluttransfusion, die so rausgekommen ist, oder? Also, dass du infiziert bist mit HIV-positiv. Ja. Was ist das für ein Mensch gewesen? Ist das ein glücklicher Mensch
gewesen? Ich war glücklich. Ich habe mich auf jede Fotoshoot gefreut.
Ja.
Ich war glücklich. Auf den Fotos hat man mich nur lächeln sehen.
Gut, aber ich meine, auf Fotos, also das weiß man ja, oder? Auf Fotos tut man ja lächeln.
Ich war einfach stolz, dass ich mir eine Fotokarriere aufgebaut habe.
Ja.
Und dann auf einmal alles weg.
Jetzt weiss ich, wie man mir das über den Ohrwurm gesagt hat, dass du vorher schon mit unserer psychologischen Beratung geredet hast. Du hast einfach jetzt auch das uns oder mir noch erzählen wollen, wie es aussieht im Moment in deinem Leben. Ich finde und ich möchte das gerne, dass du nochmal, nachdem dass wir das Gespräch beendet, dass du nochmal mit unserer Beraterin redest. Mhm. Weil ich will dich da nicht so rausgehen lassen.
Ja.
Los jetzt, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass du irgendjemanden findest, wo du kannst, über das reden, weil es ist ganz wichtig.
Ja.
Alles Gute.
Ist es auch. Dankeschön, wiedersehen.
Du bitte aufhängen dann nachher und wir rufen zurück von der Redaktion.
Okay.
Danke vielmals, alles Gute.
Schönen Abend.
Gleichfalls, ciao Tobias. Ich muss durchschnaufen schnell. Es geht ja nicht einfach an einem so vorbei, wenn so Geschichten hineinkommen von Leuten, die so verzweifelt tönen, wie jetzt der Tobias tönt hat. 0800 00 22 20, unsere Telefonnummer. Und mit wem machen wir jetzt weiter? Mit der Daniela. Das ist Barbara. Sali Daniela.
Jo Barbara, das ist Daniela.
Daniela, der Tod, der beschäftigt dich auch. Wieso?
Also beschäftigen in dem Sinn, ich habe vor anderthalb Jahren habe ich meinen Grossonkel in den Tod begleitet.
Mhm.
Und das habe ich eigentlich noch sehr interessant, also jetzt im Nachhinein ich noch eine interessante Erfahrung gefunden.
Wenn die Erfahrung, jetzt müsstest du so ein bisschen erzählen, was, wie sieht sie aus?
Also sie haben mir dann am Morgen um 4:30 Uhr angerufen und gesagt, sie vermuten mal, er überlebe die Nacht nicht mehr.
Mhm.
Und dann bin ich so schnell wie möglich bin ich dann ins Spital gegangen und bin dann bei ihm gewesen. Er war nicht mehr unbedingt recht gut ansprechbar gewesen, aber ich hatte das Gefühl, und das hat mir dann der eine Pfleger hat mir so noch gesagt, er habe gemerkt, mein Grossonkel hat wirklich noch wahrgenommen, dass ich da war. Dass ich ihn eben quasi begleitet habe.
Ja.
Und eine Erfahrung, die hat mich also recht prägt. Ich bin mir recht eingefahren. Das war dann, wo der Arzt gekommen ist, was ich nicht mehr suche. Ich habe die ganze Zeit, immer wenn ich bei dort war, habe ich seine Hand gehabt. Also ich bin im Spezialbett nebendran gehockt und habe immer seine Hand gehabt. Und bei einer Untersuchung hat er eben loslassen. Und normalerweise, wenn ich aber losgelassen habe, dann ging es ja los. Ich komme gerade wieder, ich lasse schnell los, aber ich bin gerade wieder da. Und dann habe ich eben, glaube ich, gerade nichts gesagt, einfach gehen. Und da hat man nachgegriffen. Da hat man wirklich tatsächlich hat man die Hand nicht gehen lassen.
Mhm. Also nochmal nach dieser Hand gesucht, oder?
Ja.
Genau. Weil du ihm das noch gesagt hast. Was für eine Beziehung hast denn du zu deinem Grossonkel gehabt, dass du hast können dabei sein?
Also das hat sich so vor 4 Jahren ergeben. Da bin ich eigentlich. Das hat angefangen mit dem, dass ich regelmäßig für einen einkaufen. Aber er war auch schon 88 gewesen.
Mhm.
Also dann ist er aber etwa 84 gewesen, so dort, wo er. Also einfach schon eine hohe Alter. Und hat sich einfach so ergeben, dass ich für eine Woche für ihn einkaufen.
Mhm.
Und dann während immer eben pro Woche einkaufen, dann ist die Beziehung eigentlich immer intensiver geworden. Und dann irgendwann hat sich dann bis mal irgendwie Samstag irgendwie für eine Stunde mit ihm einen Ausflug gemacht. Oder
ja.
Dann sind wir mal auf Friedhof und zu seinen Geschwistern. Oder dort irgendwie eine neue Lesebrille braucht, wo er ist eben noch sehr am Geschehen interessiert.
Ja.
Und dann sind wir eine neue Lesebrille gekauft.
Ja. Was haben die denn so zusammen geredet gehabt in dieser Zeit? In diesen 4 Jahren? Hat es da Themen gegeben? Oder sagst du doch, das war etwas, was ganz wichtig auch für mich war, dass ich mit ihm über das und das auch reden konnte? Oder er mit mir?
Er hat sehr viel und sehr gerne von früher erzählt. Mhm. Einfach, was er erlebt hat. Und es war schon interessant, zuzuhören. Er hat auch sehr häufig über den Krieg erzählt, wo er war. Oder was er sonst geschafft hat. Oder eben auch aktuell. Er war auch sehr am aktuellen Ding interessiert. Ihn hat zum Beispiel dann, als sie in Bern den Kreisel gemacht haben, den unterirdischen Kreisel, das hat ihn wahnsinnig fasziniert. Ja.
Also du hast auch können, also nebst dem aktuellen Thema hast du auch so ein bisschen in die Familiengeschichte eintauchen.
Ja,
Und die Erfahrungen, die er gemacht hat, oder? Also eben auch im Krieg und so.
Genau.
Jetzt gehen wir nochmal zurück, Sterbebegleitung. Hast du bis zum Schluss können dabei bleiben? Dabei sein?
Also ja, wortwörtlich bis zum letzten Atemzug, ja.
Wie hast du das erlebt? Und hat dir das irgendwie... Ja, also es kann ja auch eben ein schönes Erlebnis sein, dabei können sein, wenn man also loslassen kann.
Ja, ich war eigentlich von dem her recht gefasst. Weil er ist also etwa ein halbes Jahr vorher, hat er 2 Mal noch ins Spital müssen und hat er noch Kuraufenthal gehabt. Und er, die letzten, glaube ich, 2 oder 3 Monate war er noch in einem betreuten Heim gewesen. Auch dort bin ich eigentlich auch so häufig wie möglich noch gewesen, besuchen. Von dem her habe ich eigentlich schon während dieser Zeit habe ich nicht gewusst, ja, jetzt ist es einfach nur noch eine Frage von Zeit.
Ja.
Und in dieser Zeit konnte ich eigentlich Abschied nehmen von ihm, also für mich selber. Und was dann eben darum ging, als ich mir am Morgen angerufen hatte und bin ihm war, ich war einfach da von ihm. Ich habe gefunden, einfach, dass er nicht alleine ist. Weil das sie, früher waren das 3 Geschwister, die im Haus gelebt haben. Und dann ist eben das eine und das andere dann verstorben. Und dann ist er nur noch alleine gewesen. Und ich einfach nicht wollte, dass er alleine ist. Ich finde, so einem hohen Anfang mal hat er das Privileg gehabt, so ein höheres Alter dürfen zu erleben.
Ja.
Er hat nicht eigentlich eine Krankheit gehabt, er hat einfach wirklich ein Altersgebrechen und einfach, wobei er noch Wasser auf der Lunge gehabt und so. Aber ich habe gefunden, alleine sollte er einfach nicht sein. Ich bin auch gegen Schluss, bin einfach so wirklich seine Vertrauensperson geworden. Und dass jemand in meinem jungen Alter...
Wie alt bist du? 25?
Ja, genau.
Ja.
Also eben, ja, mit ungefähr 20 habe ich angefangen, nach Filmen einzukaufen. So.
Ja, genau.
Dass jemand Älteres, in so jemand Jüngeres, so ein Vertrauen setzt, das ist mir eigentlich erst, aber nach seinem Tod, ist mir das wirklich erst sehr bewusst geworden.
Mhm. Hat sich etwas verändert durch das? Dass du hast können dabei sein beim Sterben von deinem Grossonkel und auch das Nachdenken über das eigene Leben, über den Sinn des Lebens und natürlich dann auch über das eigene Sterben, über den eigenen Tod. Das ist nicht ein Tabuthema.
Nein. Ganz ehrlich, eigentlich hat sich nichts geändert.
Mhm.
Ein paar Jahre schon vorher habe ich mal durch einen Nachbarskill, wo wir zusammen aufgewachsen sind, hat mal einen tödlichen Unfall gehabt. Und wo er dann verstorben ist, dann bin ich recht in einem Loch immer gewesen. Aber ich glaube, ich finde es brutaler, wenn jemand einfach ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wird.
Ja.
Er ist immerhin am Schluss fast 89 gewesen, hat ein schön langes, erfülltes Leben gehabt.
Mhm.
Ja.
Also eben, die Form, wenn ich das schon mal erwähnt habe, die Form ist ganz wichtig vom Sterben oder vom Tod. Also ob man sagt, da irgendwie ein schöner Tod ist, wenn der Tod auf leise Sohle kommt, und brutal ist eben der Moment, wenn jemand einfach so
genau.
Ja, ja. Wegstirbt.
Ja,
wegen ist Unfall. Ich
weiß, dass er nicht einzig ist, ja.
Ja, genau. Hast du dein Verhältnis zum eigenen Sterben hat sich natürlich verändert, nehme ich jetzt mal an. Also hat dir das die Angst genommen?
Also wenn ich mal so alt als werde wie er und ich gesehen habe, ja, wie er konnte einschlafen, dann muss ich sagen, da habe ich eigentlich nicht gross Angst davor.
Mhm.
Also allgemein vom Sterben, mir persönlich macht mir ein bisschen das Denken in diesem jungen Alter, aber das Plötzliche raus,
ja,
rausscheiden.
Genau.
Aber sonst eigentlich nicht, nein.
Also eigentlich eine schöne Erfahrung, bereichernde Erfahrung, hast du gesagt,
ja,
eine interessante
Erfahrung. Ja, ist etwas, das erlebt nicht jeder. Gerade so.
Genau. Diana, danke vielmals, dass du angerufen hast und erzählt hast.
Ja.
Und eine bitte. Gute Nacht.
Merci, liebmann.
Tschüss. Ciao,
Diana. Merci, ciao.
Ciao, Daniela. Bevor ich in die Sendung gegangen bin, habe ich doch noch schnell bei uns im Facebook hineingeschaut. Ich habe es ja schon mal erzählt, dort wird heftig geschrieben. Und drei habe ich mir dann ausgedruckt, und zwar von der Evelyn. Und die hat geschrieben, erst wenn man das Sterben in seinem Leben integriert, lebt man wirklich. Das Leid ist das Grässlichste, aber es gehört zum lebendigen Leben. Dann die Yvonne, die hat geschrieben, in der heutigen Gesellschaft hat der Tod keinen Platz. Nach einer Beerdigung heißt es, schau nach vorn, das Leben geht weiter. Sowas tut weh, denn der Schmerz vergeht nie ganz. Und Patricia, die hat geschrieben, für mich fast Alltag. Ich arbeite im Altersheim und erlebe den Tod immer wieder anders. Wie gesagt, ihr könnt weiter diskutieren die ganze Nacht, und zwar immer 24 Stunden facebook.com/srf-nachtwach und alles zusammengeschrieben. Ursula, das ist Barbara. Ursula, hörst du mich?
Ja.
Oh, wunderbar.
Ja, genau, ja. Hoi Barbara, hoi.
Hoi Ursula. Wie ist denn das bei dir? Also, wo begegnet dir der Tod?
Bei mir ist er sichtlich das ganze Leben durch. Ist immer von der Gegenwärtig. Ich habe sehr viel erlebt. Und was sehr schlimm war, ist, wir sind im ganzen drei Kinder gestorben. Du hast noch speziell gefragt,
ja, genau.
Wegen dem Thema, und darum habe ich mich dann gemolden. Mein erstes Kind ist mit 1,5-jährig tödlich verunglückt. Also wir haben gebaut, das ist auf dem Bauernhof passiert. Und dort mal bin ich mit dem zweiten im fünften Monat gesehen. Und da ist dann ein halbes Jahr später nach tot geboren. Also innerhalb einem halben Jahr habe ich beide Kinder verloren.
Ja.
Und da hat Nebelschnur um den Hals gehabt, viermal.
Mhm.
Und dort haben sie dann noch nicht gesehen.
Ja.
Und dann das dritte Kind, das war das erste, das überlebt hat. Und das vierte ist noch mit 3 Monaten plötzlich ein Kind gestorben.
Was geht denn da in deinem Kopf und in deinem Herz ab? Auch wenn du das jetzt erzählst, ich finde das irgendwie sowas von tragisch, oder? Aber was geht denn, was ist da bei dir passiert?
Das ist auch tragisch, ja. Und, also, ja, was noch ganz ein spezielles Erlebnis war, ist kurz nach dem Tod vom Ersten, nach dem Unfall, hatte ich einen Traum gehabt. Und ich bin überzeugt, dass da eigentlich ein grosser Beitrag war, dass ich da alles verkraften konnte. Und zwar hat es mir dort geträumt, dass mir nochmal eins stirbt. Nach dem Unfall.
Mhm.
Und da war ich noch schwanger. Okay. Und am anderen Morgen habe ich gehört, was hat es mir geträumt? Hat es mir geträumt, der, der stirbt, ist im gleichen Grab wie das erste? Oder hat es mir geträumt, geht, ist im Grab nebenzu? Ich habe noch immer hin und her studiert.
Mhm.
Und also einfach nicht können zuordnen.
Mhm.
Und als dann der zweite Tag geboren ist, da habe ich gedacht, aha, so hat es mir getrampt. Mhm. Weil nach einem halben Jahr haben wir es ins gleiche Gehirn tun.
Und das hat dir irgendwie, der Traum, der hat dir irgendwo so...
fast wie eine Leitlinie gegeben. Oder? Ah, ja. Und dann, wo dann noch das Dreck auch noch gestorben ist, da ist mir der 20er runter. Da hat es mir eingeleuchtet, mir hat es beides getrampt. Und das war ja der Grund, dass ich immer hin und her studiert habe, weil mir hat es echt beides getrampt. Das hätte ich ja gar nicht hin und her studiert. Mhm, aber und da habe ich mir gesagt, im Grunde genommen habe ich ja gewusst, dass das passiert. Mhm. Aber wer wollte es schon wahrhaben, dass nach dem ersten nochmal zwei sterben, oder?
Das
glaubt ja niemand.
Vor allem, dass ja das dritte überlebt hat, das ist ja quasi das Kind, das lebt.
Richtig, oder? Richtig.
Hast denn du dort irgendwann dir überlegt, will ich nochmal schwanger werden?
Ja, sehr. Nur das war das Einzige, was mir geholfen hat, wenn ich wieder Rest hatte. Mhm, und der dritte, der hat aber von allen zusammen am meisten Unfälle überlebt.
Was ist echt das?
Ich weiß es nicht. Nachdem dass dann noch das dritte gestorben ist. Und ich bin überzeugt, das hat den Traum ausgelöst. Für mich war es wie abgeschlossen gewesen. Ich hatte eine normale Angst gehabt bei den anderen, wie eine andere Mutter auch.
Wie viele Kinder hast denn du noch?
5.
Also insgesamt 5 oder 5, die leben?
5, die leben.
5, die leben.
Also ich habe 8 Kinder geboren.
3 Kinder, die gestorben sind.
Genau.
Jetzt, wenn das, wie wir ja gleich am Ende der Sendung sind, wenn der Tod im Leben ein ständiger Begleiter ist, was heisst das? Also, du hast jetzt schon ein bisschen versucht, das zu erzählen mit dem Überleben, aber was heisst das, wenn der immer wieder da ist?
Als erstes habe ich den Vater früh verloren, bin ich 13 gesehen. Und 2,5 Jahre später hat sich der älteste Bruder das Leben genommen. Und da bin ich im ersten Lehrjahr gewesen und da hat mir extrem zugesetzt. Und im Nachhinein habe ich mir gesagt, wahrscheinlich hat mir da irgendwie der Weg gewesen, man weiss Gott weiter, wo dann die Kinder gestorben sind. Also ich habe einfach immer gekämpft und sie haben mich mit Weiterbilden habe ich mich immer über Wasser gehalten. Ich habe mich immer wieder weitergebildet, um einfach ein bisschen ablenken eigentlich.
Weiterbildet das was? Als Bäuerin? Oder?
Ja, ich habe im Voraus einen anderen Beruf gehabt, eine Bäuerinenschule habe ich gemacht. Und da habe ich dann gerade die Praxis hergebracht, dass man gelangt hat, zum Bäuerinnenprüfung zu machen.
Jawohl.
Nach dem Tod von den ersten beiden.
Also so das Arbeiten auf dem Hof und so und mit den anderen Kindern. Was ist das jetzt für ein Bild? Also wenn das müsstest du beschreiben, du auf dem Hof mit diesen Kindern, mit diesen 5 Kindern.
Du denkst heute, da hat sich dann eben alles noch ganz anders entwickelt. Ich bin nicht mehr da, weil mein Mann ist dazu her noch gewalttätig geworden. Dass ich einfach
das ist wie eine andere Geschichte, die sich jetzt hier auftut. Richtig, und wir sind wirklich...
Am Schluss müssen wir zusammenpacken.
Du hast ihn zusammengepackt. Aber du würdest jetzt sagen, irgendwo, der Tod der gehört für dich halt einfach zum Leben.
Ja, ist einfach der Begleiter. Und meine Kinder haben aber durch da wie einen natürlichen... Zugang.
Ursula, danke vielmals. Wir sind gerade am Ende der Sendung.
Genau.
Alles Gute und allen anderen auch. Danke vielmals fürs Zuhören. Am nächsten Dienstag sehen wir uns wieder und dann geht es um beeindruckende Begegnungen. Alles Gute, gute Woche. Tschüss zusammen.
Nachtwach-Podcast von SRF 3 und Fernseh SRF 1.